In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe hört ihr, was Physiker eigentlich unter Energie verstehen, wie viel davon auf unserem Planeten unterwegs ist und was wir in Deutschland so mit unserer Energie anstellen. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer weiteren Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe. Ich bin immer noch Jens Schröder, Wissenschaftsjournalist, und bei mir sitzen immer noch die Physikerklärprofis Johannes Kückens und Moin. Michael Büker.
Hallo, moin.
Und heute heißt es, wir lieben Energie. Und wenn ihr euch fragt, was das jetzt eigentlich genau heißen soll, weil ja Energie irgendwie doch überall ist und überall vorkommt und was liebt man jetzt eigentlich daran, dann kann ich euch sagen, das haben meine beiden Physiker auch gesagt, das ist überall.
Ja, und das ist auch nicht so einfach, denn Energie ist ein sehr großer Begriff, vielleicht sogar der größte aller Begriffe in der Physik.
Mhm. Boah.
Ich finde schon, und natürlich, also außerhalb der Physik verstehen ja Leute auch verschiedene Dinge unter Energie. Ja. Wir sprechen natürlich nur über die physikalische Energie. Und ja, ohne Energie hätten wir natürlich ein komplett totes Universum, in dem überhaupt nichts passieren würde. Also kurz gesagt, ohne Energie gar keine Physik.
Mhm. Und ohne Energie kein Leben auch.
Natürlich. Und ja, auf der Erde wird natürlich auch das Klima davon bestimmt, wie viel Wärmeenergie in der Atmosphäre gespeichert ist zum Beispiel. Und wir Menschen drehen ja auch fleißig an diesem Rädchen, indem wir selbst Energie verbrauchen, wobei das ist ein bisschen umgangssprachlich. Genauer gesagt, wandeln wir Energie ja nur um von zum Beispiel der chemischen Energie, die in fossilen Energieträgern steckt, durch Verbrennung dann zu Wärmeenergie. Und dann nehmen wir die Wärmeenergie ja häufig noch her und machen damit das, was wir eigentlich wollen, zum Beispiel elektrische Energie oder Bewegungsenergie. Mhm. Und auch die wird übrigens ganz zum Schluss, wenn sie dann gebraucht wurde, auch nochmal zu Wärme. Das heißt, die Energie ist nie ganz weg, sondern sie bleibt immer irgendwo. Am Ende ist sie dann Wärme.
Genau. Und auch wenn man das physikalisch Korrekte sozusagen mal beiseite stellt und sich dem Thema aus der Alltagsperspektive nähern will, wird es nicht einfacher. Denn Energie ist, das hat Johannes schon gesagt, für verschiedene Leute was total Unterschiedliches. In Privathaushalten meint Energie vielleicht nur die lästige Stromrechnung und, was gerne vergessen wird, auch die Kosten fürs Heizen und warmes Wasser natürlich. Für weite Teile der Wirtschaft ist Energie ein entscheidender Kostenfaktor und kann das Schicksal eines ganzen Industriezweigs irgendwie bestimmen. Und nicht zuletzt auch Captain Picard in Star Trek, wenn er will, dass die Enterprise losfliegt, sagt er, Energie.
Ja, das muss ja noch kommen. Okay, ihr merkt schon, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei diesem Thema tun sich meine sonst eigentlich recht sattelfesten Physiker ein bisschen schwer. Energie, ein Begriff, der groß und wabernd ist. Ich kann vielleicht sogar aus dem Maschinenraum von unserem Podcast jetzt mal ganz in Ruhe kurz berichten, dass die beiden sich fast in die Wolle gekriegt hätten vor der Folge, was sehr ungewöhnlich ist. Und das ging schon bei der Frage los, wie diese Episode überhaupt heißen soll. Wir lieben Energie oder wir lieben Energieverbrauch oder wir lieben Energieumwandlung oder es gab verschiedene Varianten. Jetzt haben sich die beiden wieder lieb. Ich wurde auch Podcast-Ombudsmann mehrmals angerufen und habe jetzt das Steuerrad dieser Folge namens Wir lieben Energie fest in der Hand, um euch sicher zum Ziel zu navigieren. Und das Ziel lautet, wir besprechen jetzt mal ganz in Ruhe, was es mit der Energie auf unserem Planeten auf sich hat und was es an ihr zu lieben gibt.
Genau, und wir haben uns auch auf eine Route durch dieses Thema geeinigt. Also wir beschreiben zunächst mal ganz kurz, was Energie ist und was mit ihr alles passieren kann. Dann schauen wir erstens, was für Energie wir auf der Erde haben, geliefert von der Sonne, gespeichert in Luft und Wasser, in Ressourcen unter der Erde und so weiter. Und dann besprechen wir zweitens, was wir als Menschheit so mit dieser Energie alles anstellen. Also für die Industrie brauchen wir welche, fürs Heizen, für die Fahrzeuge, um Strom zu produzieren und so weiter. Zum Schluss heute wollen wir dann beschreiben, wie das Erste mit dem Zweiten dann zusammengeht. Das heißt, aus welchen Quellen beziehen wir die Energie, mit der wir Fabriken, Autos und Kraftwerke antreiben? Und ist das eigentlich ein kluger Weg, so wie wir es bislang hauptsächlich tun?
Ich lehne mich wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich vermute, so wie es die Menschheit bisher macht, ist nicht die allerklügste Variante.
Vielleicht.
Könnte ich mir vorstellen. Aber der Reihe nach, also meine lieben Physiker, die Frage ist heute nicht, was ist eine Dampfmaschine, sondern was ist Energie?
Ja.
Und so grundsätzlich fangen wir heute mal an.
Ja, und das ist tatsächlich auch je nach Tagesform und Gemütszustand für einen Physiker eine geradezu unmögliche Fangfrage. Ich probiere es mal ganz forsch. Energie ist, wenn was los ist. Wärmeenergie zum Beispiel ist, wenn Moleküle durch die Gegend flitzen. Und je mehr Energie, desto schneller flitzen sie. Elektrische Energie hast du, wenn ein Strom fließt. Bewegungsenergie steckt in einem Rad, das sich dreht, oder einem Fußball, der übers Feld fliegt. Mhm. Und wenn ein Lagerfeuer dein Gesicht wärmt, dann empfängst du Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung. Und
da ist auch was los. Ja, das gefällt mir. Energie ist, wenn was los ist. Stellt sich aber dann die Frage, kann Energie nicht auch in Ruhe sein? Also wenn ich zum Beispiel an so eine Batterie denke, einen Akku, der ist aufgeladen, der liegt aber ganz ruhig in meiner Schublade, komplett untätig, und trotzdem ist da ja Energie drin.
Ja, genau. Also man könnte eben den zweiten Aspekt der Energie, ein bisschen salopp, auch so formulieren, gespeicherte Energie ist, wenn was passieren könnte. Mhm. Ja, das nennt man dann auch die potenzielle Energie. Und ein Akku könnte zum Beispiel elektrischen Strom fließen lassen, den du eben als Beispiel hattest, mhm, denn er hat Energie elektrochemisch gespeichert. Eine Kastanie könnte vom Baum fallen, denn sie hat Lageenergie gespeichert. Ein Kohlebrikett könnte heiß brennen, denn es hat chemische Energie gespeichert. Mhm. Und ein Regenschirm könnte auf Knopfdruck aufklappen, denn da ist eine Feder drin, die mechanische Energie gespeichert hat.
Also nicht schlecht. Energie ist, wenn was los ist, und gespeicherte Energie ist, wenn was los sein könnte, wenn was passieren könnte. Das sind doch Definitionen, mit denen wir ein bisschen arbeiten können heute, die verstehe ich. Auch wenn sie so wahrscheinlich nicht im Lehrbuch stehen, aber sie helfen mir persönlich weiter. Was sehen wir jetzt also, wenn wir mit dieser Energiebrille auf unseren Planeten gucken, auf die Erde?
Wir sehen vor allem einen riesengroßen, beinahe alles entscheidenden Energiefluss, nämlich die Energie, die uns die Sonne schickt. Mhm. In der Physik beschreiben wir einen andauernden Energiestrom als Leistung und wir benutzen dafür die Einheit Watt. So. Und die Leistung, welche uns von der Sonne am Erdboden erreicht, die haben wir in unserer Folge über den Treibhauseffekt schon genannt, nämlich 80 Millionen Gigawatt. Mhm. Für heute können wir noch die Energie mit reinnehmen, die den Erdboden gar nicht erreicht, sondern die schon von der Atmosphäre unterwegs verschluckt wird, denn die ist natürlich auch wichtig für uns heute. Und damit landen wir bei ungefähr 120 Millionen Gigawatt, die wir von der Sonne kriegen. Mhm. Der zweitwichtigste Posten ist schon viel, viel kleiner, nämlich 44.000 Gigawatt.
Das ist aber sehr viel kleiner, 120 Millionen zu 44.000.
Genau, und das ist die Wärmeenergie, die aus dem Inneren der Erde kommt. Gerade mal ein Drittel Promille, ne, der Sonnenenergie. Alles andere können wir heute getrost unter den Tisch fallen lassen. Kosmische Strahlung, Meteoroiden und solche Sachen.
Die beiden Energieflüsse, die Michael gerade erwähnt hat, die erzeugen einen wirklich bunten Strauß an Phänomenen, die unser Leben auf der Erdoberfläche dann prägen. Also die Sonnenenergie bewirkt zum Beispiel den Wasserkreislauf, der beschert uns Regen, Flüsse, Seen und Grundwasser. Und auch der Wind wird durch die Sonnenenergie angetrieben, ganz zu schweigen natürlich vom Wachstum von Pflanzen durch die Photosynthese, die ja auch die Sonnenenergie braucht. Und ja, mit den Auswirkungen der Wärmeenergie, die aus dem Erdinneren kommt, sind wir hier in Deutschland ja zum Glück kaum betraut, bis auf wenige Regionen. Also das ist ja dann der Vulkanismus, heiße Quellen, Erdbeben, also oft sehr unangenehme Dinge, die es in Deutschland zum Glück nur wenig und selten gibt.
Hm. Witzig, dass ihr das so aufschlüsselt. Also fast alle Energie kommt von der Sonne, die hier auf der Erde irgendwie eine Rolle spielt. Und ein kleines bisschen kommt auch noch aus dem Inneren der Erde. Und das war es im Grunde. Darunter lassen sich dann auch alle erdenklichen Naturgewalten einsortieren, also von Überschwemmungen oder Wirbelstürmen. Das ist dann eher ja aufgeladen durch Sonnenenergie, bis hin zu Vulkanausbrüchen. Die kriegen ihre Power ja buchstäblich von unten aus der Erde, aus der anderen Quelle. Ne?
Genau. Nur wenn du, fällt mir gerade ein, in unseren Regionen an der Nordsee im Wattenmeer stehst und dich retten lassen musst, weil du von der Flut umspült wurdest, dann hast du es mit einer dritten Energiequelle zu tun, nämlich den Gezeiten. Oh. Aber deren Energiefluss ist auch vernachlässigbar klein für uns heute.
Okay. Dann haben wir also mit Sonnenstrahlung und Erdwärme sozusagen den Energie-Cashflow der Erde einmal benannt. Aber wie ist das jetzt, wenn wir Kohle, Öl und Gas aus der Erde holen und verbrennen? Da steckt ja Energie drin, die aber ja auch Sonnenenergie ist, die eben vor Jahrmillionen mal aus der Sonne gekommen ist und von Pflanzen gespeichert worden ist. Wie geht das denn in diese Bilanz ein, Energie auf dem Planeten Erde?
Ja, also gespeichert ist da das entscheidende Stichwort. Wir müssen jetzt neben diesen ständigen Energieflüssen, die wir zur Verfügung haben, eben auch darüber reden, welche Energievorräte gibt es auf der Erde, also die gesamte gebunkerte Energie mal angucken. Und zum einen gibt es große Speicher auf der Erde, die Sonnenenergie in Form von Wärme gespeichert haben. Der mit Abstand größte, das sind die Weltmeere, die Ozeane. Mhm. Und ja, durch die Erderwärmung wächst aktuell der Energiegehalt in den Ozeanen jedes Jahr sogar um einen gewissen Betrag. Der ist sogar höher als der jährliche Energiebedarf, den wir als gesamte Menschheit haben. Also da geht wirklich viel rein im Moment.
Das Wachstum der gespeicherten Energie im Ozean.
Ja, ist riesig. Oh. Und natürlich auch die Landmassen erwärmen sich ja, die speichern auch Energie. Und die Atmosphäre, ganz wichtig, die speichert auch Sonnenenergie in Form von Wärme. Mhm. Das war ja die Erkenntnis, die wir aus unseren Folgen über den Treibhauseffekt gewonnen haben. Wenn die Luft keine Energie speichern könnte durch die Treibhausgase, hätten wir hier auf der Erdoberfläche im Durchschnitt minus 18 Grad, sehr, sehr kalt also. Und ja, diese im Wasser und in der Luft gespeicherte Wärme, die ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass die Luft in Bewegung ist und Wasser transportiert, also sprich für Regen, für Wind, für Flüsse und Seen. Und sie wärmt natürlich auch unsere menschlichen Behausungen, ja, also so, dass wir jetzt in warmen Regionen überhaupt nicht heizen müssen oder auch bei uns zu Hause im Sommer nicht heizen müssen. Das ist ja auch alles Wärme aus der Umgebung, die ursprünglich von der Sonne kommt. Mhm.
Genau. Aber wir haben eben aktuell das Problem, dass die Atmosphäre und die Ozeane zu viel Energie gespeichert haben. Jedenfalls für unsere Verhältnisse, für unsere Lebensstil. Denn die Erde erwärmt sich immer weiter, weil wir Menschen so viele Treibhausgase freigesetzt haben. Und eine wärmere Welt bedeutet, dass mehr Energie vorhanden ist. Und das bringt uns zunehmend in Schwierigkeiten, weil die Temperaturen steigen, weil es heftigere Niederschläge gibt, weil der Meeresspiegel steigt und so weiter. Das werden wir in einer kommenden Folge noch genauer beleuchten, insbesondere welche Rolle die Ozeane da spielen.
Okay, wir haben also Energieflüsse von der Sonne und aus dem Erdinneren. Wir haben Energiespeicher in der Luft oder im Wasser oder auf der Landmasse. Was wir jetzt noch dazu brauchen, ist der Energiespeicher, dem wir den ganzen Schlamassel zu verdanken haben und ohne den es diesen Podcast gar nicht geben müsste, nämlich der Energiespeicher oder die Energie, die gespeichert ist in fossilen Energieträgern unter der Erde.
Genau, die haben ja chemische Energie gespeichert, die Pflanzen eben über Jahrmillionen von der Sonne eingefangen haben und die wir heute dann in Form von Kohle, Öl und Gas aus der Erde holen. Und wenn wir jetzt fossile Kraftstoffe verbrennen, dann setzen wir diese chemische Energie wieder frei in Wärme, die wir dann entweder direkt nutzen können, um irgendwas zu erwärmen, oder eben unter großen Verlusten, etwa in Bewegung oder elektrische Energie, umwandeln. Mhm.
Und damit haben wir jetzt alle bedeutenden Energiequellen zusammen, die wir Menschen nutzen. Die kann man jetzt nochmal ganz knapp runter erzählen. Fossile Kraftstoffe, die wir verbrennen. Sonnenenergie, die wir direkt nutzen können über Photovoltaik und Solarkollektoren, Windenergie und Wasserkraft, die wir dank Luftbewegung und Wasserkreislauf sozusagen über Bande aus der Sonne holen. Dann gibt es Biomasse und Biokraftstoffe, die wir dank Pflanzenwachstum auch über Bande aus der Sonnenenergie holen. Und dann gibt es noch, mit einem kleinen Anteil, aber der Vollständigkeit halber nicht zu vergessen, die Kernenergie. Das ist eine Sonderform der fossilen Kraftstoffe, würde ich sagen, weil sie die Erderwärmung nicht vorantreibt, weil beim physikalischen Prozess der Kernspaltung kein CO2 entsteht. Dafür entsteht aber radioaktiver Abfall und andere Probleme, die heben wir uns für ein anderes Mal auf. Und zu guter Letzt gibt es noch Erdwärme, die wir nutzen können, zum Beispiel mit Geothermieanlagen, Tiefengeothermie. Von denen gibt es bislang nur wenige, aber die können in Zukunft eine bedeutende Quelle für unsere Wärmeversorgung werden.
Ja, sehr schön. Und diese ganze Energie in den verschiedenen Varianten, die du gerade aufgezählt hast, die ist erstmal grundsätzlich da für uns. Wir können sie nutzen, wir konnten damit eine ganze Zivilisation aufbauen. Dafür muss man sie erstmal gern haben oder lieben, wie das heute ja der Folgentitel ist. Bevor wir jetzt die Energiegewinnung oder genauer ihre Umwandlung und Nutzbarmachung weiter aufdröseln, lass uns doch erstmal kurz vielleicht abstecken, wofür wir Menschen überhaupt Energie brauchen. Also wir haben gesagt, es ist ganz viel da in verschiedenen Varianten. Und wo ist jetzt unser Bedarf? Wie schlüsselt sich der so auf?
Das ist genau die richtige Frage an der Stelle.
Natürlich.
Ich würde aber trotzdem gern schon mal ein kleines Stück vorgreifen und sagen, nach diesen beiden Folgen, die wir jetzt vorhaben, also wir lieben Energie und dann nächste Woche das Problem mit der Energie, da wird klar sein, dass wir, um den wahren Bedarf zu decken, also unseren eigentlichen Energiebedarf, wenn man so will, dass wir dafür viel weniger Energie verbrauchen müssten, als wir es zurzeit tun. Mhm. Klingt ein bisschen paradox, ja. Ist aber so, wird sich im Laufe der beiden Folgen herausstellen. Und ich meine damit jetzt auch nicht, dass dann irgendwie die Hälfte der Fabriken dafür zugemacht werden soll oder alle ihr Auto stehen lassen oder wir die Häuser im Winter nur noch auf 18 Grad heizen. Ich meine das so, dass wir schon noch die gleichen Dinge tun können, die wir heute auch so tun und dabei trotzdem erheblich weniger Energie benötigen würden, wenn wir nämlich die vorhandene Energie klug einsetzen.
Wenn das mal kein Teaser ist, also Lösungsorientiertheit, ich höre dir trapsen, aber das sehen wir uns für später auf. Jetzt hast du schon ein paar Dinge genannt, Johannes, für die wir als Menschen Energie brauchen und benutzen. Wir nutzen Energie für Industrie, für Verkehr, für private Haushalte, alles Mögliche. Was gibt's da alles so für Posten? Kann man das irgendwie in Kategorien einteilen, unseren Energieverbrauch oder unseren Nutzen?
Ja, wenn wir uns solche Fragen beantworten wollen, dann gehen Johannes und ich immer auf die Webseite der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Die müssen wir hier mal unbedingt feiern für ihre wirklich phänomenale Arbeit. Da findet man einfache Infografiken und komplizierte Infografiken und knappe Excel-Tabellen und riesige Excel-Tabellen.
Das sind die schönsten.
Ja, also du findest da irrsinnig viele Zahlen. Du kannst dir zum Beispiel die Frage beantworten, wie viel Steinkohle hat die Bundesrepublik 1992 importiert? Ich habe es mir spaßeshalber rausgeschrieben, es waren 16,9 Millionen Tonnen.
Spektakulär.
Welchen Anteil hat Benzin am Energieverbrauch der Fischerei im Jahr 2012 gehabt, das waren 86%, bis hin zum aktuellen Stromverbrauch aller Lampen in deutschen Privathaushalten, das waren nämlich 2022 11 Terawattstunden.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie du an einem Samstagabend mit einer Tasse Tee gemütlich in den Tabellen der, wie heißt die, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen blätterst,
ja.
Nur um zu gucken, wie viel Energie in Deutschland durch Tee kochen, unterm Strich an Samstagen mit ungeradem Datum nach 18 Uhr verwendet wird.
Ja.
So, und jetzt raus mit der Sprache, wofür nutzen wir in Deutschland unsere Energie? Jetzt mal vielleicht in den großen Kategorien, die auch grundsätzlich interessant sind.
Noch eine Sache vorweg. Wir sprechen jetzt immer von dem sogenannten Endenergieverbrauch in Deutschland für das Jahr 2022, weil da haben wir eine gute Zahlensammlung zusammen. Mhm. Und es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen den verschiedenen Energiebegriffen. Ich habe ja gerade Endenergieverbrauch gesagt. Das ist ja nicht einfach nur Energieverbrauch. Und das müssen wir uns jetzt aber im Detail noch nicht merken. Das wird dann vor allen Dingen Thema der nächsten Folge. Mhm. Wir möchten aber zur Vollständigkeit halber einmal diese Begriffe genannt haben. Das sind die Primärenergie, über die man sprechen kann, die Endenergie und die Nutzenergie. Mhm. Und wie gesagt, was die unterscheidet, das heben wir uns dann auf in der Folge, das Problem mit der Energie. Jetzt aber zurück zum Energieverbrauch. Wir sprechen vom Endenergieverbrauch. Und es gibt für diesen Energieverbrauch in Deutschland drei ungefähr gleich große Posten. Das ist einmal die Industrie, dann der Verkehr und die Privathaushalte. Mhm. Die machen jeweils nicht ganz 30% aus. Das heißt etwas mehr als ein Viertel und weniger als ein Drittel. Und der vierte Posten, der ist etwa halb so groß wie jeweils die anderen drei. Das ist der Bereich Gewerbe, Handel, Dienstleistung, so wird er immer zusammengefasst. Der ist bei knapp 15%.
Da wird nichts produziert im Gegensatz zur Industrie, da ist nur Handel und
Dienstleistung. Oder Verarbeitung,
okay. Ja. Okay, das ist schon mal spannend. Der gemeinsame Energieverbrauch aller Privathaushalte in Deutschland ist genauso groß wie der Energieverbrauch aller Industrie. Das hätte ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht gedacht. Und noch viel überraschender fand ich, der Energieverbrauch für den Verkehr ist genauso groß wie der Energieverbrauch für die Industrie. Das sind ja schon beachtenswerte Posten tatsächlich.
Genau, und es ist auch sehr aufschlussreich, sich anzuschauen, welche Form von Energie da eigentlich genutzt wird. Das finde ich besonders für die Privathaushalte überraschend. In Privathaushalten wird nämlich zu 90% Wärmeenergie gebraucht. Das beinhaltet natürlich die Heizung und das Aufbereiten von Warmwasser. Da kommt die Energie heute zum größten Teil aus Erdgas und Heizöl. Aber denk auch mal an so Geräte wie Herdplatten oder Backöfen oder Mikrowellen oder Toaster. Die verbrauchen ja Strom, also elektrische Energie, weil letztlich geht es darum, Dinge warm zu machen. Dann haben wir weitere 5% der Energienutzung im Privathaushalt, die entfallen auf Kälte, also physikalisch gesagt den Abtransport von Wärme. Das sind eben Kühlschränke und Gefriertruhen und zu einem ganz kleinen Anteil Klimaanlagen. Und nur die letzten 5% entfallen auf Dinge, die, wo ich sagen würde, elektrische Energie wirklich das ist, was man am Ende wirklich braucht. Also Beleuchtung, Fernseher, Computer, elektrische Garagentore, Jalousiemotoren, Mixer, Staubsauger.
Jalousiemotoren, jetzt werden wir ganz schön kleinteilig, aber es sind ja auch nur die letzten 5%. Das finde ich auch erstaunlich. 5% im Privathaushalt ist des Energieverbrauchs für alles, was leuchtet und sich bewegt. Und ansonsten ist es sehr, sehr viel Wärme, 90%, und ein bisschen Kälte, nochmal 5%. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Dabei führe ich seit zig Jahren einen Privathaushalt. Und das habe ich mir noch nie gestellt, diese Frage.
Ich vermute, das geht ganz vielen so, auch unter unseren Hörerinnen und Hörern. Man denkt ja nicht so drüber nach, wie sich das genau verteilt mit der Energie. Und ja, was ja wirklich keiner von uns drei wissen kann, ist, wie sieht's denn in einem Industrieunternehmen aus? Denn wir führen alle drei keins, soweit ich weiß. Nee. Aber dafür haben wir natürlich die Zahlen aus dieser tollen Excel-Tabelle, sag ich mal. Und da kommt eben raus, die Industrie nutzt zu 3/4 Wärmeenergie. Also das ist der größte Batzen. Und natürlich nicht hauptsächlich zum Heizen, wie wir zu Hause, sondern als Prozesswärme, also zum Beispiel um Stahl zu schmelzen oder Zement zu brennen. Und dazu kommt zu knapp 1/4 noch mechanische Energie. Und dann, was man so braucht für Beleuchtung und Computer, das sind nur wirklich ein paar Prozent. Das fällt kaum ins Gewicht bei den Industrieunternehmen. Und zu guter Letzt haben wir ja noch den ganzen Sektor Verkehr. Und dessen Energieverbrauch entfällt natürlich fast komplett auf die Bewegungsenergie. Ist ja logisch, die Fahrzeuge sollen sich ja bewegen. Dafür haben wir sie angeschafft.
Aber warte mal, gerade beim Verkehr sind es ja vor allem Verbrennungsmotoren, die Fahrzeuge in Bewegung setzen, oder? Und die sind ja, haben wir ja schon erklärt, ziemlich verschwenderisch, weil sie von den 100% chemischer Energie in den Treibstoffen aus der Verbrennung am Ende nur 20-30% in Bewegungsenergie eines Fahrzeugs umsetzen können.
Richtig, völlig richtig. Der Verkehr in Deutschland bezieht seine Energie zu über 90% aus fossilen Kraftstoffen und deren gespeicherte Energie wird eben zu allerhöchstens einem Drittel in mechanische Energie verwandelt. Das heißt, umgekehrt gesagt, damit der Verkehr an die Bewegungsenergie kommt, die er nutzen will, muss er die dreifache Menge an chemischer Energie durch Verbrennung aus fossilen Kraftstoffen holen. Und das ist, Achtung Spoiler, kein kluger Weg, um an Bewegungsenergie zu kommen, zumal wir haben ja mit dem Elektromotor eine alternative Technik. Die kann, wenn der Strom auf die richtige Weise produziert wird, praktisch ganz ohne Treibhausgasemissionen funktionieren und sie kann eben die eingesetzte Energie dreimal so effizient in Bewegungsenergie umwandeln.
Wie man mit solchen Effizienzgewinnen, das ist ein ganz großes Thema der Energiewende, ja Effizienzgewinne, den Energieverbrauch dann runterbekommt, das heben wir uns eben für die kommende Folge nächste Woche auf. Da werden wir insbesondere auch auf die Wärme eingehen, denn das ist ja der größte Batzen am Energieverbrauch, wie wir gerade gelernt haben. Und ich möchte aber, bevor wir jetzt hier langsam zum Ende der Folge kommen, noch auf einen ganz wichtigen Aspekt der Energie eingehen, der mich selbst immer total ins Staunen versetzt, wenn ich mir die Zahlen da genauer angucke. Das fällt mir auch zum Beispiel beim Autofahren immer so auf. Also ich rede davon, was für riesige Energiemengen wir im Alltag eigentlich zur Verfügung haben. Und dass wir uns daran schon so sehr gewöhnt haben, dass wir kaum noch wahrnehmen, welchen Energieluxus wir eigentlich haben, in dem wir so schwelgen können Tag für Tag.
Was meinst du mit riesige Energiemengen jetzt? Das ist ja immer im Verhältnis zu irgendwas anderem zu sehen, wenn etwas riesig ist.
Richtig.
Im Verhältnis zu was ist das
riesig? Es kommt immer aufs Verhältnis an. Ja, zum Beispiel zu dem, was wir Menschen mit Muskelkraft selbst bewerkstelligen könnten, ohne uns irgendwie noch andere Energiequellen zur Hilfe zu holen. Also denk mal dran, wenn du mit deinem Fahrrad unterwegs bist und du willst einen Berg hochfahren. Dabei transportierst du ja im Wesentlichen dein eigenes Körpergewicht.
Kaum viel.
Ja, aber es ist auf jeden Fall mehr als das Gewicht des Fahrrads. Das sind vielleicht 10 Kilo. Und ja, trotzdem ist das ja mächtig anstrengend. Und ich bin immer froh, wenn ich hier im flachen Norden solche Berge nicht überwinden muss. Aber wenn ich mal in den Bergen mit dem Rad unterwegs bin, dann komme ich mega ins Schwitzen und schaffe diese Anstiege kaum. Und jetzt überleg mal, wie es ist, wenn du jetzt Auto fährst. Ja, beim Autofahren, da sitzt du gemütlich im Auto, tippst so ein bisschen ans Gaspedal und das Auto saust hoch, auch den Berg, egal eigentlich welche Steigung du hast, du merkst kaum einen Unterschied und dabei wiegt das Auto 20 mal so viel wie du selbst, mindestens. Und ja, du musst eben nur auf dieses Gaspedal drücken, obwohl du viel mehr Masse den Berg hochwuchtest.
Und alles funktioniert, weil der Motor für mich die Energie freisetzt, anstatt dass sie aus meinen Beinen kommt, wo mein Körper sie mühsam nach dem letzten warmen Abendessen hintransportiert hat. Das ist schon eindrucksvoll, dieser Vergleich, weil ich müsste ja ansonsten, wenn ich mit dem Auto den Berg hoch will, 20 gut trainierte Radfahrer einstellen, um diese Energie aufzubringen und 40 Pedale ans Auto bauen, um mich und das Auto den Berg hoch zu hieven und dann auch nur Schritttempo. Also wenn man das in Gehälter umrechnet, so ein Auto könnte ich mir, glaube ich, nicht leisten.
Genau. Man kann das auch auf elektrischen Strom beziehen. Wenn du dir mal vorstellst, du hättest ein Fahrradkraftwerk, einfach einen Heimtrainer mit Dynamo, wo du dann einen Akku aufladen kannst oder Sachen betreiben. Da ist quasi eine kleine Steckdose dran. Das ist eine Idee übrigens aus einem ganz tollen Buch mit dem Namen Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Das werden wir in den Shownotes auch verlinken. Wenn du jetzt auf diesem gedachten Heimtrainer 5 Stunden lang in die Pedale trittst, bist du wahrscheinlich erstmal platt und erzeugt hättest du auf diesem Weg ungefähr eine halbe Kilowattstunde an elektrischer Energie. Wenn du dafür jetzt einen Wasserkocher betreibst, dann ist das in 15 Minuten verbraucht.
Wo ich stundenlang getrampelt habe.
5 Stunden lang gestrampelt. So. Und um einen großen Flachbildfernseher laufend mit Strom zu versorgen, würde deine Muskelkraft auf dem Fahrrad überhaupt nicht ausreichen. Da müssten schon 2 Leute strampeln, damit die Glotze überhaupt angeht. Und wenn da noch eine Playstation dran ist, dann müsstet ihr schon zu 4 sein, damit auch nur einer spielen kann.
Echt? Man müsste, 4 Leute müssten strampeln um Fernseher und Playstation.
Wenn sie, genau, das ist so gerechnet, wenn sie 100 Watt erbringen und das ist schon ordentlich.
Das ist schon ordentlich, ja.
Genau. Und das haben wir aber eben alles auf Knopfdruck zur Verfügung, diese Energie, und denken, wie Johannes richtig gesagt hat, selten drüber nach.
Das klingt beeindruckend, aber auch nach einer tollen Herausforderung. Gibt es solche Heimtrainer, mit denen man Strom erzeugen kann? Das wäre doch genau das Richtige für dich, Michael, mit Nerdfaktor 5000.
Ich habe, das wird dich nicht wundern, intensiv danach gesucht. Insbesondere, weil ich mich damit im Winter gern beschäftigen würde, wenn meine Solarpanel nichts nützen. Aber außer einem Prototypen aus den USA und einer handgedengelten Kleinserie in Polen und so ein paar Anleitungen zum Selberlöten habe ich leider nichts gefunden. Würde mich sehr freuen, wenn es das irgendwann gäbe. Dann würde ich auch strampeln.
Du würdest dich im Winter gerne damit beschäftigen. Da habe ich gedacht, da kommt jetzt, weil ich im Winter fit bleiben will, aber nein, weil deine Spielzeug-Solarpanel im Winter nichts bringt.
Das ja, so ist das.
Du hast ganz andere Motivation als die normalen Menschen.
Ja, mir geht das genauso. Ich habe auch riesige Motivationsprobleme, auf solche Heimtrainer draufzusetzen, aber wenn ich damit Strom erzeugen könnte und den auch nutzen kann oder eine Batterie speichern, ich wette, ich würde da jeden Tag drauf sitzen, weil mir das einfach irre Spaß macht. So, jetzt haben wir schon über Bewegungsenergie von Fahrzeugen und über elektrische Geräte gesprochen, aber bei der Heizenergie sind die Verhältnisse auch sehr krass. Das wäre wirklich vollkommen unmöglich, nur aus Muskelkraft heraus genug Heizenergie zu gewinnen, um unsere Häuser damit zu heizen. Also so ein rein Mittelhaus zum Beispiel. Ja, sagen wir mal, das ist jetzt nicht so alt, jünger als 30 Jahre. Das braucht im tiefsten Winter für 100 Quadratmeter Wohnfläche eine Heizleistung von 5 Kilowatt. Das muss die Heizung schaffen, um auch bei kalten Temperaturen noch genug Wärme nachzuliefern, damit das Haus nicht auskühlt. Das entspräche, wenn man das mit so einem Heimtrainer und Menschen macht, die da drauf strampeln, 50 Menschen, die auf diesem Fahrrad sitzen und Tag und Nacht strampeln müssten. Allerdings hat man einen Vorteil, man könnte diese Fahrradfahrer alle ins Haus holen, weil die erzeugen ja nicht nur Energie, die in Strom umgesetzt wird.
Die schwitzen
sondern
auch und
die,
werden warm.
Die werden warm, die haben einen schlechten Wirkungsgrad.
Oh, das ist schlau, dann kommst du bestimmt mit halb so vielen aus.
Ja, oder vielleicht sogar nur mit einem Drittel.
Toll.
Ja. Und das Fazit wäre ja, ohne Feuer, also irgendetwas zu verbrennen und die Wärme davon zu nutzen oder auch andere Methoden zur Wärmegewinnung, die wir nächste Woche noch besprechen, ist es uns eigentlich unmöglich, irgendwie angenehm in unseren Häusern zu wohnen. Wir können da nicht irgendwie 20 Radfahrer jeder einstellen.
Nee.
Die müssen ja auch irgendwo wohnen, die brauchen auch wieder 20 Radfahrer. Das wird schwierig. Ja. Und da müssen wir die auch noch alle ernähren. Also das sind einfach Energiemengen, die wir ohne chemische Energiespeicher oder eben andere Energiequellen mit technischen Tricks noch nicht mal im Ansatz selbst aufbringen könnten.
Also, wenn ich das so höre, werde ich nachher zu Hause mit einer gewissen Andacht, glaube ich, meine Heizung ein bisschen runterdrehen, wenn ich mich schlafen lege.
Ja, gute Idee. Und übrigens, wenn ihr Lust habt, uns auch mal auf der Bühne zu sehen, wir sind mit unserem Podcast Sag mal du als Physiker in den nächsten Wochen auf Tour. Es gibt ein paar Termine in verschiedenen Städten in Deutschland und ihr findet auf dualsphysiker.de alle Termine, wo es Tickets gibt und wo wir auftreten. Wir würden uns freuen, euch zu sehen, ob ihr nun Sag mal du als Physiker hört oder jetzt mal ganz in Ruhe oder vielleicht sogar beides.
Wir würden uns auf jeden Fall freuen und es ist überall gut geheizt, wenn ihr kommt. Und wenn ihr mit euren Körpern da drin ist, ist es wirklich ganz besonders mollig und wohlig dann. Euch beiden aber auch nochmal vielen Dank, Michael und Johannes, für den tollen Überblick heute. Da kann man wirklich von Herzen sagen, wir lieben Energie. Und warum? Ich versuche es nochmal kurz zu rekapitulieren. Erstmal, sie ist einfach für uns schon mal da mit 120 Millionen Gigawatt. Der allergrößte Teil der Energie auf der Erde, der von der Sonne einfach permanent zu uns runterstrahlt. Dann haben wir ein bisschen gelernt heute, wie sich das, was wir mit der Energie machen, aufteilt. Zum Beispiel in Deutschland fand ich interessant, dass die Industrie genauso viel Energie braucht wie die Privathaushalte, nämlich ungefähr 30% von dem, was sozusagen insgesamt verbraucht wird. Das fand ich überraschend. Und was ich auch interessant fand oder überraschend fand, ist, dass sowohl in Privathaushalten als auch in der Industrie vor allen Dingen es um Wärmeenergie geht, die gebraucht wird. Bei den Privathaushalten 90% plus 5% Kälte, also 95% haben mit kalt und warm zu tun von der Energie, die wir brauchen. Strom für Licht und Computer ist nur noch eine kleine Randgröße. Das fand ich interessant. Und warum lieben wir Energie jetzt nochmal vielleicht ganz kurz zusammengefasst? Weil sie uns, hat Johannes sehr eindrucksvoll beschrieben am Schluss, ein Leben ermöglicht, was weit jenseits dessen ist, was wir mit unserer eigenen durch Essen erlangten Energie in unseren Muskeln jemals erreichen könnten. Das ermöglicht uns die Energie, die wir zum allergrößten Teil ja von der Sonne bekommen, auf verschiedenen Wegen, die ihr erklärt habt.
Danke für die Zusammenfassung, Jens. Genau da machen wir dann nächste Woche weiter. Da geht es dann darum, ja, wie gewinnen wir eigentlich die Energie ganz genau und machen wir das immer auf die richtige und schlaue Art und Weise?
Oder ist das ein Problem?
Oder gibt es da Probleme? Und da werden wir sehen, es gibt ein paar Probleme. Bis dahin könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast@ganzinruhe.de, vielleicht auch mit Fragen genau zu dem Thema Energie. Da würden wir uns sehr freuen. Und was auch ganz toll ist, ist, wenn ihr uns Bewertungen schreibt auf den Podcast-Plattformen, über die ihr uns hört und uns dort auch abonniert und natürlich gerne weitersagen. Und last but not least, wir werden ja auch erforscht, wie funktioniert unser Podcast. Da gibt's auch wieder einen neuen Fragebogen, den wir in den Shownotes verlinken. Und dort findet ihr natürlich auch die Links zu Quellen, die wir hier benutzt haben, zum Beispiel von der
Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen.
Genau, danke Michael.
Und damit bis nächste Woche. Tschüss.
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 Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.